das waren Chicks on Speed mit ihrem Lied Fashion Rules. Ihr hört jetzt hier auf Radio Blau für eine Stunde Tipkin, die Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott. Das Lied passt gut zum heutigen Thema unserer Sendung. Das ist nicht ganz Fashion, aber wir haben euch heute eine Frühjahrs-Collection zusammengestellt. Oder Kollektion. Also alles, was das Thema Frühling betrifft, könnt ihr hier erfahren. Zum Beispiel, warum Frühlingsgefühle und Frühjahrsmüdigkeit unmittelbar zusammenhängen, welche tollen Bücher ihr lesen könnt und vieles mehr. Besonders möchten wir auf eine neue Rubrik hinweisen. Neu ist ein wenig falsch, weil wir noch nie eine Rubrik in unserer Sendung hatten. Wir haben uns also mal Gedanken gemacht, was spannend sein könnte, und es ist eine neue Rubrik rausgekommen. Welche wird hier noch nicht verraten? Ihr müsst einfach dranbleiben und zuhören.
Crescendo sur ma sono le proprio des ondes FM de Paname jusque des dos. Le rap, pesos, l'alter ego, l'air mafioso. Tu prends quand tu pédales ton pédo. Même scénario, le gringo monte en scène. Il se la pète, préfère sa terre, sa wesh américaine. Il a le temps pour la mondaine, pas celui du FN. Oublie ses racines africaines, voilà ce qui me fout la haine. Où sont passés les commandos, ont-ils existé? Faut-il inventer une nouvelle Gestapo? Du rap qui prend en trac les colons, les fachos, les faux politiques, les détracteurs du rap. Way yo, j'suis la Nikita du rap, j'suis son Nibal, j'balance toujours mon récital. Avide d'instrumental, je pose un lyrical, musical, raconte la vie générale. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger.
Je rêve la dalle, je rêve d'un monde meilleur où mes géniteurs détresse. Passion, courage vendront les honneurs, me sortiront de cette puanteur. Morale infernale qui satanise les humeurs. Oh Seigneur, on me dit souvent que rien ne sert de s'énerver, griffonner, s'attarder, gommer pour recommencer. Dois-je ignorer les 300 jeunes qui tentent de se suicider? Chaque jour en France, 40 vont y rester, donc mieux que des condoléances posées avec insistance. Savent ton éloquence et pour l'assistance. Je veux bien plancher, essayer de te faire bouger, penser, changer, quitte à te faire gamberger. Mais pour un regard réveillé, une âme prête à lâcher son habit moulé, formalisé, j'accepte de me triturer la cervelle. Même si mes mots s'en mêlent, ils sortiront grâce aux plaquettes d'un forcel.
Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger.
Je suis pas là pour soulager, détendre ou faire digérer. Mes mots doivent être ingérés. En premier aspect, j'adoucis la plaie. Disons plutôt que je taille définitivement l'abcès. Je vais dans le boycott la bonne parole. Douce, mielleuse comme un air de New Jack créole. Auréole de pisse, ça pue la merde, c'est pathétique, irréel. Pourtant c'est vrai, trop de gens s'y perdent. Ceux qui rappent pour la gloire, la frime, les femmes, le pouvoir. Et les congés devraient être poursuivis pour malveillance, pour mon assistance à personne en danger.
Y a danger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger. Je rappe, c'est comme toi pour manger, mais je n'oublie pas les choses que j'aimerais voir changer. Si je rappe pour la famille du bled en danger, je garde en tête les injustices que je veux voir venger.
So, jetzt kommen wir zum sogenannten Frühjahrsputz. Überfällt er einem wirklich im Frühjahr und was fällt darunter? Putzen, kochen, waschen, bügeln, backen, abwaschen, aufräumen, einkaufen, Fenster putzen, Gartenpflege? Wir haben uns mal Studien angeschaut, wie das Geschlechterverhältnis dabei aussieht. Im Jahr 2000 leisteten Frauen einer Studie der Uni Köln zufolge immer noch doppelt so viele Stunden gewöhnlicher Hausarbeit. Was aufräumen, putzen, kochen, Tischdecken, abwaschen, Wäsche waschen, aufhängen, sortieren, bügeln, Lebensmittel einkaufen, Besorgung betrifft ca. 33 Stunden die Woche und die Männer nur ca. 17 Stunden. Ähnlich sieht es auch bei einer Forsa-Umfrage aus. 85% der deutschen Männer glauben, sich im Haushalt gut auszukennen. Erstaunlicherweise stimmen die Frauen dem zu. Aber fast die Hälfte der deutschen Männer hilft nicht im Haushalt. Jeder Dritte überlässt die Kindererziehung der Partnerin. Lieblingsbeschäftigungen der deutschen Männer: Einkaufen und Kochen. Auf den letzten Plätzen rangieren Putzen und Wäsche waschen.
I've been working on a piece that speaks of sex and desperation. I've been screwing on the tracks of abandoned train stations.
Frühjahrsmüdigkeit. Unter der Frühjahrsmüdigkeit versteht man eine verringerte Leistungsbereitschaft und Mattigkeit, die viele Menschen im Frühling erleben. Es handelt sich hierbei nicht um eine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern um eine durch den Jahreszeitenwechsel hervorgerufene Erscheinung. Die Symptome treten meist ab Mitte März bis Mitte April auf und sind bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Am häufigsten treten Müdigkeit, trotz ausreichender Schlafdauer, Wetterfühligkeit, Schwindelgefühl, Kreislaufschwäche, Gereiztheit, Kopfschmerzen, zum Teil Gliederschmerzen und Antriebslosigkeit auf. Die genauen Ursachen der Frühjahrsmüdigkeit sind noch nicht vollständig geklärt. Fest steht lediglich, dass der Hormonhaushalt eine große Rolle spielt. Über den langen Winter haben sich die Körperreserven des Glückshormons Serotonin erschöpft, dessen Produktion vom Tageslicht abhängt. Daher kann das unvermindert im Körper vorhandene Schlafhormon Melatonin seine Wirkung besonders gut entfalten. Wenn im Frühjahr die Tage länger werden, stellt der Körper den Hormonhaushalt um. Es werden verstärkt Endorphin, Testosteron und Östrogen ausgeschüttet. Diese Umstellung belastet den Körper stark. Er reagiert mit einem Müdigkeitsgefühl.
Leere bunte Zigarettenschachteln und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollt gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. morgens grübelnd hinter blinden Scheiben, wusste ich nur eines, ich will raus in dieser Stadt, kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch weinte Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Frühlingsgefühle. Was es damit auf sich hat und ob es sie wirklich gibt, wir haben es mal recherchiert. Wenn im Frühjahr die Tage länger werden, stellt der Körper den Hormonhaushalt um. Es werden verstärkt Endorphin, Testosteron und Östrogen ausgeschüttet. Die Sonne scheint, die Temperaturen werden wärmer, die Kleidung luftiger. Wir bekommen Frühlingsgefühle. Es wird mehr geflirtet und die sexuelle Erregbarkeit steigt immens an. Evolutionsbiologen sind der Meinung, dass dies ein Überbleibsel des geschlechtlichen Jahreszyklus darstellt, wie wir ihn bei vielen Tierarten finden. Im Frühjahr werden die Umweltbedingungen nach Ende der Frostperiode für Fortpflanzung und Jungenaufzucht günstig. Der Melatoninspiegel im Blut sinkt, die Geschlechtsorgane treten wieder in Funktion, die Zeit der Paarung und des Brütens beginnt. Endokrinologen, Spezialisten für Hormone und Nervenbotenstoffe erläutern dies so. Da sind erst einmal die Sexualhormone, die verrückt spielen. Für die enthusiastischen Gefühle, wenn wir uns verlieben, sind jedoch Nervenbotenstoffe, die sogenannten Neurotransmitter, verantwortlich, wie Dopamin, Serotonin und Endorphine. Wie auch immer, schon die alten Minnesänger sahen im Frühling eine gefühlsfördernde Jahreszeit und besangen ihn ausgiebig. Alle großen Dichter haben ihre Frühlingsgefühle in Gedichten und/oder Liebesbriefen mit voller Leidenschaft und Inbrunst zum Ausdruck gebracht. Dagegen ist aber ein Freiburger Hormonexperte der Meinung, echte Frühlingsgefühle kann man höchstens noch bei Eskimos ausmachen. Denn Melatonin hat nur bei den Naturvölkern etwas bewirkt. Heute spielt es keine Rolle mehr. Denn Melatonin werde auch durch Kunstlicht angeregt, also auch im Winter. Richtige Dunkelheit und Kälte gibt es heute gar nicht mehr. Deshalb stellen sich die Hormone auch nicht mehr um. Einen Einfluss auf das Sexualverhalten des Menschen habe der Frühling in der zivilisierten Welt daher nicht. Für unsere Hormone ist immer Frühling. Die unterscheidet den Menschen von der Tierwelt. Hinzu komme, dass bei der Einnahme der Pille zur Schwangerschaftsverhütung der weibliche Zyklus künstlich verändert werde. Schon allein deshalb habe der Wechsel der Jahreszeiten keine Auswirkungen auf das Triebverhalten. Die Frühlingsgefühle spielen sich höchstens im Kopf ab. Wie auch immer, so oder so, ich bin froh, dass der Frühling kommt.
I can love you, I can ask you, I can love you, I can ask you, and I can have you. You're so just. I can love you, I can ask you, I can love you, I can ask you, and I can have you. You're so just. so cool, and I can have you. I can ask you, you're so cool, and I can have you. I can ask you.
Woher die Frühlingsgefühle kommen, haben wir gerade gehört. Und wenn eine diesen Gefühlen auch nachgehen möchte und weder Krankheiten noch Kinder als Konsequenzen tragen will, sollte sie verhüten. Deshalb gibt es jetzt bei uns noch ein paar Anregungen zu diesem Thema. Wenn eine möglichst nicht nur die Kinder, sondern auch vor allem sexuell übertragbare Krankheiten verhüten will, kommen zum Schutz nur Kondome oder Femidome in Frage. Pille, Temperaturmethode, Sterilisation oder was es sonst noch an empfängnisverhütenden Methoden gibt, helfen nicht gegen sexuell übertragbare Krankheiten und sind also für frühlingsbedingten wilden Sex mit im Frühling kennengelernten Personen nicht geeignet. Mensch müsste sonst 3 Monate enthaltsam warten und einen Test machen, der Frühling wäre dann aber schon vorbei. Also Kondome oder Femidome, die Kondome für die Frau. Kondome gibt's schon seit dem 18. Jahrhundert. Sie waren erstmal aus Stoff genäht, später aus Tierdärmen. 1855 wurden die ersten Gummikondome erfunden und bereits 1870 serienmäßig hergestellt. Im Ersten Weltkrieg gehörten sie zur Grundausstattung von Soldaten. Trotzdem waren Kondome bis ins 20. Jahrhundert noch oft verboten und nur für den medizinischen Gebrauch erlaubt. In Irland galt das bis in die 1990er Jahre. Der Papst und die katholische Kirche verbieten auch heute noch jede Verhütung, die nicht Enthaltsamkeit ist. Besonders im Kontext der Verbreitung von AIDS sind solche Auffassungen aber total bescheuert. Zum Glück halten sich aber ja nicht alle daran. Kondome gibt's mittlerweile in allen möglichen Farben, Formen, Geschmacksrichtungen und sogar vegan und ohne Latexgeruch. Da sollte also jede was Passendes finden. Sie sind übrigens nicht nur bei der Penetration wichtig und nicht nur, wenn ein Penis involviert ist. Auch bei oralem Sex, bei wechselseitigem Gebrauch von Sexspielzeug oder Fingern können HIV, Hepatitis, Pilze, Herpes und was es sonst noch alles für hübsche Krankheiten gibt, übertragen werden. Und zwar auch unter Frauen. Besonders bei spontanem, frühlingsgefühlsbedingten Sex mit nicht allzu vertrauten Personen sollten die Risiken zum Austausch gefährdender Körperflüssigkeiten möglichst gering gehalten werden. Am besten alles, was irgendwo reingesteckt wird, mit Kondomen oder Handschuhen schützen. Und die auch immer brav wechseln. Außerdem auf das Geschmackserlebnis verzichten und Blasen und Lecken von Geschlechtsorganen nur mit Kondom oder Dentaldam. Das ist ein Latexstückchen, welches Mensch über die Klitoris legen kann. Küssen und Lecken des restlichen Körpers sind zum Glück ungefährlich.
Somebody whispered.
So, und im Frühling wird's ja langsam auch wieder warm genug, um draußen auf Wiesen unter blauem wolkenlosen Himmel zwischen Blümchen und Bienchen den Lesen zu frönen. Deswegen haben wir auch noch einen tollen Buchtipp für euch. Und zwar Fremdschläfer von Verena Stephan. Verena Stephan ist 47 in Bern geboren. Sie war Feministin und hat 72 die Gruppe Brot und Rosen gegründet. 1975 hat sie mit ihrem Roman Häutungen einen feministischen Klassiker geschrieben. Seit 2000 lebt sie vorrangig in Kanada. Dort wurde bei ihr Krebs diagnostiziert. In ihrem neuen Buch erzählt sie von ihren Erfahrungen in einem fremden Land und mit einem Fremdkörper im eigenen Körper. Es ist ein sehr poetisches Buch über das Emigrieren und es ist voll mit kleinen, wunderbaren Beobachtungen über die Unterschiede zwischen Kanada und der Schweiz. Die Autorin beschreibt die Eigenheiten der beiden Länder so liebevoll und detailreich, dass Frau sich ein bisschen in beide Länder verliebt. Das Buch ist autobiografisch und deswegen aus einer sehr westlich-europäischen Perspektive geschrieben. Das stört manchmal, zum Beispiel wenn Verena Stephan über die Kanadierin sagt, alle seien irgendwann aus Europa gekommen und die indigenen Bewohnerinnen dabei außer vor lässt. Es gibt auch kaum Überlegungen zu den Schwierigkeiten anderer nicht-westeuropäischer Migrantinnen. Das finde ich besonders deswegen schade, weil der Titel des Buches Fremdschläfer lautet. Dieser Begriff wird in der Schweiz für Asylbewerberinnen verwendet, die nicht an dem für sie vorgesehenen Schlafplatz, zum Beispiel in einem Asylbewerberheim, schlafen. Leider wird aber dieser Bezug in dem Buch gar nicht weiter aufgenommen. Das Thema Krebs behandelt Verena Stephan manchmal ein bisschen zu esoterisch, aber erträglich. Abgesehen davon hat sie sehr spannende Gedanken dazu und wird auf jeden Fall klar, wie schwierig der Umgang mit der Diagnose Krebs ist, vor allem auch, weil das Wort bei vielen große Angst auslöst. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die unaufdringliche, aber wunderschöne Liebesgeschichte zwischen der Ich-Erzählerin und ihrer Geliebten Lou, die ganze Zeit mitläuft, ohne zum Hauptthema gemacht zu werden. Trotzdem wird klar, dass die Beziehung zwischen den beiden Frauen sehr wichtig ist und sowohl beim Einwandern als auch bei der Bewältigung des Krebses hilft. Es wird aber auch klar, dass dieses Helfen Grenzen hat und dass manche Unterstützung für die Ich-Erzählerin nicht von der Geliebten kommen kann, aber auch nicht muss. Es gibt andere Freundinnen, die helfen können. Alles in allem hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es ist, wie gesagt, sehr poetisch. Wer da nicht draufsteht, sollte die Finger davon lassen. Wer sich aber über Poesie und Sprache freut, unbedingt lesen. Es ist mal ein ganz anderes Lesbenbuch. Verena Stephan, Fremdschläfer, erschien im Amann Verlag.
Und übrigens liest Verena Stephan auch am 29. Mai in Leipzig, und zwar in der Frauenbibliothek Mona Lisa. Das ist im Haus der Demokratie in der Bernhard-Göring-Straße.
Bye.
So, jetzt noch ein Veranstaltungstipp im Frühjahr. Es wird vom 14. April bis 16. Juni eine Vortragsreihe und Podiumsdiskussion zum Thema Menschenrechte haben kein Geschlecht, 90 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, in der GWZ der zweiten Etage der Uni stattfinden. Am 14. April findet die erste Veranstaltung statt mit der Referentin Alexandra Weiß, Politik als Männerberuf oder der Ausschluss von Frauen aus dem demokratischen Projekt. Wir haben uns dazu mal Jessica eingeladen, die diese Veranstaltung organisiert und uns was darüber erzählen wird. Also, wie bist du auf dieses Thema gekommen oder und was findest du daran wichtig?
Ja, ich bin folgendermaßen draufgekommen, und zwar kam mir die Idee im letzten Sommer. Ich saß in der Vorlesung und habe überlegt, 2008, was könnte sich denn da so alles jähren? Das ist jetzt nicht nur die 68er-Bewegung oder der Prager Frühling oder auch die Reichspogromnacht, sondern das ist auch das Frauenwahlrecht im Zusammenhang mit der Gründung der Weimarer Republik und das ab 1918 beziehungsweise dann richtig 1919 Frauen das passive und aktive Wahlrecht ausüben konnten und durften und somit auch das politische Leben der Weimarer Republik erstmals dann auch aktiv mitgestalten konnten. Und für mich ist das ein sehr wichtiges Thema. Erstens, weil es zeigt, dass das Frauenwahlrecht speziell nicht sehr alt ist und gerade deswegen auch es sehr wichtig ist, dass die Frauen ihr politisches Recht, ihre politischen Möglichkeiten, Aktivitäten dann auch nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das Thema, finde ich, ist auch aus einem zweiten Grund sehr wichtig. Und zwar geht es mir auch darum, frauenhistorische Themen innerhalb der Universität, auch innerhalb der Geschichtswissenschaft präsenter zu machen, auch den Studierenden zu zeigen, dass es auch ganz andere Themen, auch sehr interessantere Themen gibt und dass es nun mal auch die historische Frauengeschichtsforschung und wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, wie Frauen versucht haben, das Frauenwahlrecht zu erreichen, mit welchen Mitteln die gearbeitet haben, wie einfallsreich sie waren, auch aus der europäischen Perspektive ist das sehr spannend und ich hoffe auch mit dieser Vortragsreihe dann auch die Studierenden zu sensibilisieren oder auch einfach anzuregen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, welche Themenaspekte besonders beleuchtet werden in der Veranstaltungsreihe?
Zunächst erstmal wird die Frage versucht zu beantworten, warum Frauen eigentlich vom Wahlrecht ausgeschlossen waren. Darum geht es dann praktisch in der ersten Veranstaltung, dass man auch sozusagen erstmal den Kontext hat, warum, wie gesagt, Frauen nicht wählen durften. Danach geht es dann konkret in die Geschichte der Frauenstimmrechtsbewegung ein. Zunächst wird es erstmal allgemein beleuchtet, wann hat die eingesetzt, wer waren so die wichtigsten Aktivistinnen und konkret vorzustellen. In der dritten Veranstaltung wird eine Stimmrechtsaktivistin aus dieser Zeit konkret biografisch vorgestellt. Und in der vierten Veranstaltung wird dann der Blick auf Europa ausgeweitet und es wird ein Nord-Süd-Vergleich vorgenommen. Es wird nämlich ein skandinavisches Land mit der Schweiz verglichen und daran wird auch untersucht, warum jetzt die Frauen in Skandinavien als erstes wählen durften, auch in Europa und warum die Schweizer Frauen erst in den 70er Jahren. Und zum Schluss wird auch nochmal diskutiert, inwieweit das Frauenwahlrecht nützlich war im Zusammenhang mit Interessensdurchsetzungen der Frauen, ob Frauenrechte speziell heute noch nötig sind, müssen Frauenrechte als Frauenrechte bezeichnet werden, ist es immer noch eine Diskriminierung und was kann dann auch in der Zukunft gemacht werden, dass Frauen sich weiterhin mehr politisch engagieren und ihre Interessen durchsetzen.
Vielen Dank.
I can ask you, you're so.
Jetzt haben wir noch einen weiteren Frühjahrstipp für euch, diesmal nicht für Leipzig, sondern für Berlin. Da wird vom 15. bis 18. Mai das zweite Entzaubert-Festival stattfinden, ein radikales, queeres DIY-Filmfestival. Die Veranstalterinnen schreiben, zum zweiten Mal wollen wir einen Ort schaffen für queere Filme, einen Austauschort für die, die Filme machen, die sie einfach nur ansehen oder auch mal welche machen wollen. 4 Tage lang wird es Raum geben für kreative, kritische, No- oder Low-Budget-Filme, Trashing and Professional, dokumentarisch oder spielfilmmäßig, Kurz- oder Musikfilme, Ernstes und Lustiges. Über sich selbst, über den Organisationszusammenhang schreiben sie noch, Entzaubert ist ein nicht kommerzielles Festival, alle Vorführungen sind gratis, sie unterstützen auch die Idee von Anti-Copyright. Entzaubert möchte eine Plattform sein, die keinen Platz für Filme, die keinen Platz haben auf kommerziellen Filmfestivals. Und die Filme werden in der Sprache gezeigt, in der sie auch gedreht worden sind. Es wird versucht, dann vorher oder spontan Übersetzungen noch zu finden. Radikales queeres Filmfestival heißt für die Organisatorinnen, queer hat für uns eine radikale linke Bedeutung. Queer ist kein Lifestyle. Für uns bedeutet es die radikale Hinterfragung von unterdrückerischen Strukturen und Gesellschaftsnormen, Neoliberalismus und Grenzen und die Verbindung zwischen verschiedenen Kämpfen und Ideen. No borders, no nation, genderfucking. Bis zum 15. April können auch noch eigene Filmproduktionen eingesendet werden. Den Kontakt könnt ihr finden im Internet unter entzaubert-blogsport.de oder bei MySpace auch unter dem Stichwort entzaubert. Nochmal zur Erinnerung, Entzaubert, radikales, queeres DIY-Filmfestival vom 15. bis 18. Mai in Berlin. Schon mal in selbstorganisierten Gruppen war, kennt den Anspruch, möglichst hierarchiefrei und gleichberechtigt zusammenzuarbeiten. Über kurz oder lang zeigt sich jedoch oft, dass es gar nicht so einfach ist, diesen Anspruch zu verwirklichen. Der Rieder Hierarchie nie, Entscheidungsfindung von unten und kreative Gruppenprozesse will theoretische und praktische Tipps geben, um diesem Anspruch näher zu kommen. Zur Motivation und Anspruch des Rieders will ich ein Stück vom Anfang des Rieders vorlesen. Fast wie ein Naturgesetz durchziehen formale und informelle Hierarchien bestehende Gruppen, Verbände, Vernetzungen und Aktionen mit ihren Plänen, Informationsflüssen und Entscheidungsabläufen. Fast alle Versuche, sie zu beseitigen oder zu überwinden, enden nach kurzer Zeit erfolglos oder tauschen eine Hierarchieform gegen die nächste. Von unten als Prozess gleichberechtigter und autonomer Menschen sowie gleichberechtigter, autonom agierender Gruppen und Zusammenhänge findet nicht oder kaum statt. Nicht nur die Praxis fehlt, sondern auch die Theorie. Konkrete Ideen und Experimente, wie hierarchiefreie Entscheidungs- und Aktionsstrukturen aussehen können, werden kaum entwickelt und vorgeschlagen. Damit soll ein Ende sein, so die Hoffnung, die sich mit dieser Broschüre verbindet. Ziel ist eine Diskussion zur Aufdeckung von Dominanzverhältnissen und zur Entwicklung konkreter Vorschläge für deren Abbau zu entfachen. Sie soll im günstigsten Fall als dauernde Debatte bestehen bleiben, immer wieder Ideen und Versuche auszutauschen, reflektieren und weiterentwickeln. Die Zeiten quälen der Pläne, intransparenter Machtzirkel, der Neigung zu zentralen Strukturen. Entsprechend finden sich im Rieder dann auch theoretische Reflexionen, aber auch ebenso viele praktische Tipps für Methoden und Vorgehensweisen, um Dominanz abzubauen und kreative Gruppenprozesse anzuregen. Zu finden ist der Rieder im Internet unter www.hierarchnie.de.vu, Also kleines Wortspiel, nicht Hierarchie, sondern am Ende das nie eingesetzt, .devu.
Also zu dem gerade vorgestellten Reader gibt es noch zu sagen, die Astrid, die den Beitrag gemacht hat, hat ihn leider selber noch nicht gelesen und es muss im Endeffekt jede selber prüfen, ob dieser Reader hilfreich ist.
Elektro-Punk, Doom Metal, House, Ambient, Hardcore. Post-Rock, Garage Rock, Electric Rock, House, Rap. Dancehall, Acid House, Rock'n'Roll.
Ja, so viele tausende unterschiedliche Musikrichtungen und Stile. Ich habe das Gefühl, es entstehen täglich neue Bezeichnungen. Also deswegen wollen wir in unserer neuen, besser gesagt einzigen Rubrik mal einige Musikstile definieren bzw. versuchen, weil bei manchen Sachen ist das echt nicht so klar. Und ja, dazu wollen wir uns in kommenden Sendungen auch verschiedene DJs einladen, die uns bei manchen spezielleren Fällen hoffentlich weiterhelfen können. Und heute geht's los mit Elektropunk. Da kriegt ihr gleich mal einen aktuellen Song zu hören, und zwar ist das Peaches mit Giver. Bei Bezeichnung von Musikstilen spielt nicht nur die Art von Musik eine Rolle, sondern auch die Ideologie, die die Bands verbindet, also beziehungsweise worüber so gesungen wird. Und ja, bei Elektropunk sagt ja der Name eigentlich schon alles aus. Punk kombiniert mit elektronischer Musik oder auch umgekehrt. Als Urväter gelten laut Wikipedia Suicide, eine Band aus den 70ern, von denen ich leider keinen Song parat habe. In den 80ern entstanden schon einige mehr Bands, die man dem Genre zurechnen kann. So zum Beispiel die deutsche Band Duff.
Solange du noch hast.
Ja, das braucht man ja nicht ausspielen. Wie auch folgenden Song nur mal zum Reinhören aus derselben Zeit von Tommy Stumpf. Der hat vorher in der Punkband namens KFC gesungen. Viel zu den 80ern. Jetzt komme ich mal kurz zu Atari Teenage Riot, die musikalisch ziemlich einzigartig waren, haben sich 92 gegründet und im Jahr 2000 aufgelöst. Also einzigartig hinsichtlich ihrer Mischung aus Techno, Punk und Breakcore, aber auch hinsichtlich ihrer anarchistischen und feministischen Texte. Hier von Atari Teenage Riot Ghost Chase.
Finish riot!
Sell your
dealing
soul.
With the devil!
Ja, in dem Fall würde ich es zwar gerne ausspielen, aber mir rennt die Zeit davon. Ich mache jetzt mal einen Zeitsprung, scheiß auf die Reihenfolge, und zwar, weil es gerade so gut passt. Hanin Elias, eins der Gründungsmitglieder von Atari Teenage Riot, die macht jetzt ein Solo-Projekt und hat sich, würde ich sagen, noch radikaler feministisch entwickelt, war auch schon auf Ladyfesten zu sehen. Ja, also hören wir doch mal einen Song von ihr rein, Hanin Elias, Cat People. Das war zwar Hanin Elias mit Cat People, aber eigentlich wollte ich einen krachigeren Song von ihr spielen. Naja, jetzt hatte ich leider nur den dabei. Egal, war ja auch ein schönes Lied. Gibt ja haufenweise Elektropunk-Bands mittlerweile, also die ziemlich relativ bekannt sind auch. Sind Chicks on Speed, Le Tigre, Fischer Spooner, Mono für alle, T-Raumschmiere, Jeans Team, Egotronic, Epoxies. Ich mache jetzt mal weiter mit einer ziemlich unbekannten Elektropunk-Band aus Berlin, die es, glaube ich, auch schon wieder gar nicht mehr gibt, und zwar Mini-Plea 550 mit I Hate People.
out my window. A German will always be a German. And I talk as much, and I talk all the shit. I dream more, and I look at me. 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 I can't enjoy anything like that I do. The Nazis come to visit me. A couple loves to be a couple. And it's not much, and they have too much children.
I dream more, and I look at me.
Und da es so viele Elektropunk-Bands gibt es natürlich auch schon wieder haufenweise stilistische Untergliederungen. Also Wikipedia nennt da Synth-Punk, rauer Punk in Verbindung mit Synthesizer-Klängen. Die Wurzeln gehen zurück in die Wave-Punk-Szene der 80er Jahre, zum Beispiel Atom and His Package oder Nazis from Mars. Dann wird genannt Digital Hardcore, also Atari Teenage Riot. Wird hier als stark anarchistisch und feministisch geprägte Mischung aus Hardcore, Punk, Techno und Breakbeat beschrieben. Elektro-Clash, Minimal-Elektro mit Punk-Einflüssen, zum Beispiel Fischer Spooner und Chicks on Speed. Und dann steht hier noch, habe ich noch nie gehört, Cyber-Grind, eine Mischung aus Grindcore und Cyberpunk. Also ich glaube, ich habe schon mal eine Cyber-Grind-Band gesehen, aber der Begriff ist mir neu. Hier habe ich eine Band, die man vielleicht so bezeichnen könnte. Und zwar sind das Bionic Ghost Kids aus Berlin.
Yeah.
naja, war vielleicht doch kein Cybergrind, sondern Digital Hardcore. Erinnert ja doch ein bisschen auch an Atari Teenage Riot. Als Abschluss spiele ich noch einen wunderschönen Disco-Hit von Epoxies. Wir hören uns wieder natürlich in 4 Wochen. Und zwar genau am 19. April. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das unsere Sendung zum Thema Psychiatrie oder Alternative zu Psychiatrien sein wird. Also habt eine schöne Zeit bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss, eure Tipkin-Redaktion. All the kids in the basement are scary.